Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
So, Kinders, Berlinale vorbei. Was haben wir gelernt? Vieles. Dass es eine großartige deutsche Filmszene gibt, zum Beispiel fantastische Autoren, Regisseure, Schauspieler, brauchen wir uns aktuell mal überhaupt kein bisschen zu verstecken. 4 deutsche Filme im Wettbewerb, 3 davon richtig gut. Dazu einer in der Nebensektion Berlinale Spezial. Der startet direkt diese Woche, Das schweigende Klassenzimmer. Ist ein neuer Film von Lars Kraume und so super toll, dass wir uns alle gefragt haben, warum eigentlich Berlinale Spezial, nicht Wettbewerb? Eine Frage, die sich uns ebenso wenig beantwortet hat, wie die Frage danach, was eigentlich die diesjährige Jury geritten hat. Tom Tykwer und seine Experimentalfilm Special Force muss sich in den Kopf gesetzt haben, vor allem das zu nominieren, was man auf Leinwand gepresst kaum erträgt. Touch Me Not, ein rumänischer Sexual-Experimentalfilm, nicht nur als Gewinner des First Feature Film Awards, also des Nachwuchspreises, sondern dann auch noch als Gewinner des Goldenen Bären. Doppelbär also. Für ein nahezu unerträgliches Leinwandexperiment, das es wohl kaum in irgendein Kino schaffen wird. Begründung: Die Jury wollte nicht auszeichnen, was Kino heute kann, sondern was Kino in Zukunft können könnte. Für meinen Geschmack genau 2 Konjunktive zu viel. Aber sei es drum. Auch sonst Preisträger, die ordentlich Fragezeichen aufwerfen. Deswegen beschäftigen wir uns heute Abend mit den Ausrufezeichen der Berlinale. Franz Rogowski hat eins gesetzt. 2-mal männliche Hauptrolle in 2 Wettbewerbsfilmen. Dazu European Shooting Star. Vor der Berlinale unser Gast. Ich habe ihn am vorletzten Tag des Festivals wieder getroffen. Völlig kaputt, aber glücklich. Könnt ihr euch darauf freuen heute Abend. Genau wie auf Lars Kraume. Den habe ich zu dem angesprochenen sehr tollen Das schweigende Klassenzimmer getroffen. Und dazu 2 Kamerafrauen. Eine Legende und eine Newcomerin. Mit den beiden schauen wir heute Abend Richtung Oscars. Für die Verleihung in der Nacht von Sonntag auf Montag ist ja zum allerersten Mal eine Kamerafrau nominiert. Also habe ich mit den beiden mal drüber gesprochen, wie schwer es für Frauen heute in dieser Männerfilmdomäne eigentlich ist. Das ist eine Menge Holz für eine Stunde Film. Also Vorhang auf, Bühne frei und fröhlich losgehackt.
Deutschlandfunk Nova.
Franz Rogowski, absoluter Durchstarter der Filmszene gerade, war neulich noch unser Gast hier in der Sendung vor der Berlinale. Da haben wir über das gesprochen, was ihn da dieses Jahr erwarten wird. 2 Filme im Wettbewerb, über die wir hier in der Sendung dann noch ausführlicher sprechen, wenn sie ins Kino kommen. Parallel dazu die Auszeichnung als European Shooting Star, also eine Menge Programm für Franz. Und dann kurz vor Ende der Berlinale, am vorletzten Tag, habe ich ihn wieder getroffen. Ziemlich abgerockt, haben wir über das gesprochen, was er bis dahin in diesem Jahr dann tatsächlich erlebt hat. Also kriegt ihr jetzt im Vergleich zu der Sendung von neulich jetzt den direkten Vorher-Nachher-Vergleich. Lieber Franz, es ist gerade mal 2 Wochen her, da warst du bei uns in der Sendung in eine Stunde Film, da haben wir vor der Berlinale über das gesprochen, was du hier tun wirst, nämlich 2 Filme vorstellen. Du wirst als European Shooting Star ausgezeichnet. Jetzt ist die Berlinale fast zu Ende. Warte, ich korrigiere, das stimmt so nicht. Jetzt sind die 68. Franz-Rogowski-Festspiele fast zu Ende.
Also, ich meine, heute Abend geht es erst richtig los, wir haben ja Premiere.
Ist genau richtig. Wenn du mal zurückblickst auf diese irren 9 Tage, die jetzt hinter dir liegen. Ein Wettbewerbsfilm relativ am Anfang, der 2. Wettbewerbsfilm relativ am Ende. Dazwischen noch die Auszeichnung als Shootingstar. Wie hast du das konditionell so über die Bühne gebracht alles?
Also, ich dachte, wenig Alkohol, gut schlafen und eben versuchen, auf dem Teppich zu bleiben. Nichts davon hat geklappt. Ich bin jetzt schon mittags alkoholisiert. Es gibt überall Shampoos. Die Berlinale hat mich komplett überrollt und ist natürlich trotzdem total schön. Heute ist der 4. Teppich, morgen der 5. und dann ist auch erstmal wieder gut.
Lass uns das von hinten nach vorne aufrollen, denn wir wollen uns natürlich jetzt ein bisschen über In den Gängen unterhalten. Ein Film, bei dem auffällt, dass Thomas Stuber ihn mit 4 Hauptdarstellern gedreht hat, nämlich mit dir, mit Sandra Hüller, mit Peter Kurt und mit diesem Markt, der eine ganz, wie gesagt, eine Hauptrollenfigur eigentlich spielt in dem Film. Wie war das für dich, sich da drin zu bewegen, in dieser Welt, die du ja so sicherlich auch nicht gekannt hast vorher?
Das war sehr schön, vor allem eben weil, wie du sagst, der Thomas mit dem Clemens, der diese Kurzgeschichte in den Gängen geschrieben hat, da einen Hauptdarsteller kreiert hat, der aus einem Raum besteht, aus einer Welt. Und das fand ich beim Lesen schon ganz eindrücklich, dass diese Figuren sich nicht selbst erklären, dass nur das Nötigste gesagt wird, die großen Gefühle unter ganz trivialen Dreiwortsätzen stecken und eben dieser Markt auch Raum bekommt, Größe bekommt und dadurch Platz entsteht für Fantasie, auch für Musik und für Bilder. Das Kino entsteht ja durch Bilder und wenn man nur sich selbst erklärende Dialoge abfilmt, das ist so ein bisschen wie ein gefilmtes Hörbuch, da sind wir eben mit dem Film, finde ich, sehr poetisch unterwegs und ich freue mich sehr auf die Premiere heute.
Drei-Wort-Satz ist in deinem Fall ganz schön gewagt, denn innerhalb der ersten halben Stunde hast du genau zwei Wörter insgesamt. Du sagst einmal Christian und einmal ja. Wie war das für dich, dieses Spiel um ganz wenig Text herum?
Gut.
Beste Antwort. Was für Möglichkeiten hat man dann als Schauspieler, wenn eben diese Konzentration auf dem Text nicht so im Vordergrund steht? Wie ist das Gefühl als Schauspieler, wenn du wirklich Zeit hast beim Spiel, dir Gedanken zu machen um Mimik, um Gestik? Ist das so befreiend, wie man sich's vorstellt? Oder birgt das auch die Gefahr, dass man sich dann vielleicht zu sehr auch darauf konzentriert?
Diese Gefahr kann da sein. Manchmal ist es auch einfach als Privatmensch, der ja unter der Rolle steckt, unangenehm, einfach so lange nur zu gucken und so und nichts zu sagen. Der Mensch neigt ja dazu, die Situation immer zu entschärfen, indem er bestimmte Bekundungen macht. Also so, hallo, ich interessiere mich für dich, wie geht's dir? Man will nicht wirklich wissen, wie es dem anderen geht, aber man tauscht so ein paar Floskeln aus, um so zu sagen, okay, wir sind beide normal im Kopf und wir sind ungefährlich. Das kommuniziert man eigentlich. Und der Christian macht das nicht. Da habe ich als Franz unter dem Christian sozusagen manchmal gedacht, so, ist ja ganz schön weird, dass ich jetzt hier so lange nichts sage und trotzdem eigentlich in einem Dialog bin. Das ist natürlich was sehr Besonderes bei dem Christian.
Der erste Wettbewerbsfilm, den du präsentieren durftest auf der Berlinale, war Transit von Christian Petzold. Ein Film, der ganz anders angelegt ist, der auch eine andere Dynamik hat, der zwar in einem Ort spielt, in Marseille, aber an verschiedenen Drehorten immer wieder. Was war für dich, wenn du dir jetzt diese beiden Wettbewerbsfilme anguckst, was war für dich der große Unterschied zwischen diesen beiden Projekten?
Ich tue mich immer schwer mit so einem Vergleich, weil ich halt glaube, Vergleiche führen ja immer zu so einer Art von Verhältnis, das die beiden nicht haben. Das sind sehr eigenständige Werke, die sich überhaupt nicht zueinander verhalten haben. Wie du gerade sagtest, der eine Film, der hat Sonne, der hat eine Stadt, der hat einen Hafen, der hat irgendwie Schweiß, der hat braune Haut. Der andere, der hat Neonlicht, der hat einen petroleumfarbenen Kittel und die Nachtschicht. Das sind schon so ganz verschiedene Welten, die erzählt werden. Vorhin haben wir von Sprache gesprochen. Petzold arbeitet mit Voice-Overn. Das machen wir. Das darf man ja noch nicht verraten. Machen wir auch. Das ist vielleicht eine Gemeinsamkeit und vielleicht auch eine Besonderheit, weil man die Tendenz hat, so ein bisschen zu sagen, ein Film, der Voice-Over braucht, ist ein schlechter Film, weil er sozusagen erklären muss, was als nächstes kommt und das nicht im Schnitt klärt. Ich finde, das sind zwei schöne Beispiele dafür, dass es eben nicht immer stimmt.
Hast du ein Rezept noch jetzt für die letzten zwei Tage des Festivals, wie du weiter durchhältst oder bist du da gerade so im Flow, dass das von ganz alleine laufen wird?
Einfach loslassen, auch zulassen, was passiert und sich auch mal selber freuen können, feiern. Ja, morgen ist diese rauschende Berlinale ja so gut wie zu Ende. Dann gibt es noch den stärksten Publikumstag am Sonntag. Da werde ich so ein bisschen den Kartenheini machen und für verschiedene Freunde mit meiner Akkreditierung noch Karten organisieren.
Und dann Urlaub?
Dann geht's direkt nach München an die Kammerspiele. Da mache ich 6 Wochen lang ein Stück und fahre morgens, ich glaube, ich will die Uhrzeit nicht sagen, aber es ist eigentlich zu früh, nach München.
Lieber Franz, ich wünsche dir alles Gute dafür und pass bitte gut auf dich auf.
Mache ich, versprochen.
Wie war die Haltung der SPD im Jahr 1918? Paul? Nein, nichts. Das gibt dann wieder eine 5, Paul. Nimm die Hände aus den Taschen, wenn ich mit dir rede.
Kurt, sag du es uns.
Kurt, ich weiß, dass du es weißt. Wieso sagst du nichts?
Gar nichts. Keine Antwort. Eine gesamte Klasse schweigt. Das große Problem hier ist, die Klasse ist eine Abiturklasse im Jahr 1956 und dann auch noch in der damaligen, immer noch ziemlich neuen DDR, die damals noch keine Mauer drumherum hatte. Was war da los? Einzelne Schüler dieser Abi-Klasse in Stalinstadt, heute heißt es Eisenhüttenstadt, waren nach West-Berlin rübergefahren. Das ging damals vereinzelt noch, wenn man zum Beispiel Verwandte drüben hatte. Man musste halt nur auch wieder zurückkommen. Die Schüler mit Verwandtschaft im Westen haben das ganz gerne genutzt, um beispielsweise in West-Berlin ins Kino zu gehen. Da gab es die Wochenschau und da hatten sie jetzt etwas gesehen, dass sie nicht glauben konnten. Russische Truppen sollten einen Aufstand in Ungarns Hauptstadt Budapest höchst blutig niedergeschlagen haben. Zurück im Osten erzählen sie das in ihrer Klasse. Und einer der Jungs hat einen Onkel am Stadtrand, der ein altes Radio besitzt, mit dem man den Westberliner RIAS empfangen kann, den Rundfunk im amerikanischen Sektor. Dort wollen sie überprüfen, ob die Meldung über Budapest stimmt. Achtung! Totaler Gänsehautmoment jetzt.
Hier ist RIAS Berlin, eine freie Stimme der freien Welt.
Ungarn. Gestern Nacht mussten die aufständischen Ungarn in ihrem Kampf um Freiheit gegen die russische Besatzungsmacht tragische Verluste hinnehmen. Die Anzahl der gefallenen Freiheitskämpfer konnte nicht genau ermittelt werden. Schätzungen zufolge handelte es sich um mehrere hundert Gefallene. Unter ihnen auch der Kapitän der ungarischen Fußballnationalmannschaft, Ferenc Puskás.
Puskás ist so.
Die können doch nicht einfach
die Russen haben Puskás getötet. Hunderte sind da gefallen.
Heute setzte die russische Armee wieder ihre Panzerdivision ein, um gegen den Freiheitswillen des unterdrückten Volkes vorzugehen.
Was ihr vielleicht nicht wisst, aber jetzt an dieser Stelle erfahren werdet: Eine Stunde Film kommt ja hier aus unserem Berliner Funkhaus. Und das befindet sich in dem alten RIAS-Gebäude. Diese alte Meldung, die ihr gerade gehört habt, die die Klasse von 1956 da im Osten heimlich abhört, die hängt hier tatsächlich irgendwo in den Mauern. Hier in diesem Gebäude, aus dem jetzt gerade eine Stunde Film kommt. Also, ich hab Gänsehaut. Es scheint auf jeden Fall zu stimmen. Hunderte Tote bei einem Aufstand in Ungarn. Der große damalige Fußballer Puskás offenbar unter den vielen Opfern. Da fällt die gesamte Klasse einen Entschluss. Eine Schweigeminute für die Opfer in der nächsten Geschichtsstunde. Das ist das, was ihr eingangs gehört habt. Was aus der Klasse noch keiner ahnt ist, es wird rauskommen, was das mit der Schweigeminute auf sich hat. Es wird als Konterrevolution und als Rebellion gegen die UdSSR gewertet. Und ruckzuck ist die gesamte Schule voller hochrangiger Stasi-Leute, die überhaupt kein bisschen Spaß verstehen. Die große Frage ist jetzt, hält die gesamte Klasse dicht und zusammen oder knickt irgendwer ein? Das Ganze ist eine wahre Geschichte, was ihr da ab Donnerstag im Kino seht. Super packend und mit ganz viel Fingerspitzengefühl inszeniert von Lars Kraume, der aus diesen ganz vielen jungen und größtenteils noch unbekannten deutschen Schauspielern eine so irre harmonische Truppe gemacht hat. Den Film werden wir mit großer Sicherheit beim Deutschen Filmpreis wieder treffen. Also eine klare Empfehlung für euer Kinoprogramm ab Donnerstag.
Deutschlandfunk Nova.
Lars, ich habe schon mehrfach mitbekommen, dass ich gar nichts Neues liefern kann damit, dir quasi in den Allerwertesten zu kriechen, um zu sagen, dass es wirklich der beste Film ist, den ich bisher auf der Berlinale gesehen habe.
Vielen Dank.
Wir alle ärgern uns höchstens über die Tatsache, dass er im Spezial läuft und nicht im Wettbewerb, wo er unserer aller Ansicht nach dringend reingehören würde. Es ist ein Film, bei dem ich mir ganz intensiv die Frage gestellt habe, als ich rausgekommen bin, was eigentlich mit unserem Geschichtsunterricht an den Schulen nicht stimmt, dass wir diese Geschichte nicht kennen. Das gehört doch eigentlich dahin.
Na, sagen wir mal, dieser Art Geschichten gibt es natürlich ganz schön viele. Und Dietrich Gaske hat sich jetzt irgendwie, weil er die Möglichkeit hat und auch das Vokabular und dieses Buch geschrieben und dadurch konnte ich es lesen und den Film daraus machen. Aber ich glaube, dass es, also und in der Region, in der das gespielt hat, kennen das auch übrigens alle Leute, aber das wirklich in Geschichtsunterricht zu bringen, ich glaube, dafür gibt es einfach zu viele von diesen individuellen Schicksalen. Jetzt habe ich vor kurzem erfahren, es gibt wohl auch eine Mädchenschule in der Gegend, die was ganz Ähnliches erlebt haben. Also ich glaube, es gibt einfach zu viele von den Geschichten, dass man sie bündeln könnte, aber grundsätzlich gebe ich dir natürlich recht, diese Art von Anekdoten aus der deutschen Geschichte, vor allem zwischen dem Ende des Dritten Reichs und unserer Gegenwart, die dann ja eben sozusagen bis zur Wiedervereinigung und vielleicht sogar darüber hinaus, also auch diese Treuhandgeschichten sind natürlich was man in der Schule irgendwie behandeln sollte, wenn man will, dass die Ressentiments, die auch zum Teil immer noch bestehen, irgendwie sich mal auflösen und so. Man müsste das tatsächlich mehr in den Unterricht bringen. Ich weiß nur, ich habe auch Kinder, die wenig Geschichtsunterricht überhaupt haben.
Ja, absolut. Und oftmals ist vielleicht auch ein Problem, dass zumindest im westlichen Teil der Republik Nachkriegsgeschichte ja auch ganz schnell dann erst zu deutschem Wirtschaftswunder wird und dann kommt danach der deutsche Herbst. Also man bleibt auch bei den westdeutschen Nachkriegsjahren und lässt irgendwie die ostdeutschen Nachkriegsjahre eigentlich bis 89 völlig außer Acht.
Ja, die DDR wird zu einseitig behandelt, das finde ich auch. Aber zum Beispiel ist es bei der westdeutschen Nachkriegsgeschichte ja eben auch so gewesen, dass, dass Filme wie eben Der Staat gegen Fritz Bauer oder Das Labyrinth des Schweigens eine schillernde Figur wie Fritz Bauer überhaupt erst wieder in einem breiteren Publikum ins Bewusstsein gebracht haben, zeigt ja auch, wie viele von diesen Ereignissen oder auch von diesen Personen, die dieses Land geprägt haben, völlig in Vergessenheit geraten sind.
Du zeigst im Film die Härte des DDR-Systems, also die klassischen, sprichwörtlich oft so bezeichneten Stasi-Methoden in regelrecht faschistoiden Zügen, hatte ich das Gefühl. Da habe ich mich gefragt, waren sich Sozialismus und Nationalsozialismus gerade in dieser Zeit, so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, vielleicht sogar noch näher, als man das eigentlich wahrhaben wollte?
Also ich versuche eigentlich ein ausreichend differenziertes Bild hinzukriegen, weil jemand wie der Volksbildungsminister, der den Anstoß, der das Ultimatum setzt und der sozusagen den Auftrag gibt, diese Konterrevolution, wie er sie nennt, detailliert zu untersuchen, der wird ja irgendwann auch erklärt, warum der dieser Sache so hart nachgeht. Das hat mit dem Trauma des Faschismus zu tun und mit seinen Erfahrungen in der Zeit. Ausgeführt wird das ja von der Kreisschulrätin Kester, gespielt von Jördis Triebel. Die spielt tatsächlich eine Figur, die eiskalt ist und absolut sozusagen linientreu eben diesen Auftrag ausführt und nahezu unmenschlich mit diesen Schülern umgeht. Eine andere Figur ist vielleicht der Direktor, der ja auch verantwortlich für diese Schüler ist, der wirklich überhaupt nicht, der viel mehr, viel näher, dem man viel näher kommt, der viel mehr menschliche Regungen zeigt und der einfach wirklich nicht weiß, wie er damit umgehen soll, weil er völlig überfordert ist. Also eigentlich versuchen wir, den Film ausreichend differenziert darzustellen, die verschiedenen Figuren. Aber deine Frage war, ob Faschismus und dieser frühe Sozialismus irgendwie auch in ihren Methoden ähnlich sind. Das sagen ja die Schüler selber mal, auch das ist ja wahr aus dem Buch von Dietrich Gasker, dass es eben dieses Wort fiel, das sind die Gestapo-Methoden, woraufhin die Lehrer und damit die Elterngeneration, also die Erziehungsberechtigten sozusagen, ihnen nicht erklären, wo der Unterschied zwischen Faschismus und Sozialismus liegt, sondern sie einfach nur mit der nächsten drakonischen Strafe reagieren.
Abgesehen davon, dass ich finde, dass es dir über die gesamte Zeit des Films gelingt, dass man sich als Zuschauer mit nichts anderem beschäftigt, außer dem, was man gerade sieht. Also du eine ganz starke emotionale Nähe schaffst, liegt die für mich allergrößte Leistung darin, wie ein Dirigent diesen Cast zu einer so geschmeidigen, homogenen Masse geformt hast. Ich meine, wir reden hier von 10 bis 15 echt jungen Schauspielern. Lena Klenke vielleicht von den Jüngsten noch so mit die bekannteste. Wo hast du die hergezaubert? Wie hast du aus denen so ein Team gemacht mit den Kreuzverweisen übereinander? Es ist ja nicht nur ein direktes One-on-One-Spiel, was die miteinander pflegen, sondern es geht ja über Bande, um Ecken. Fantastisch.
Dankeschön. Also ja, wir haben natürlich eine Weile gecastet, dann hatten wir irgendwann diese Gruppe zusammen, auch die ganzen anderen Klassenkameraden, die jetzt nicht so im Vordergrund stehen, sind auch alles richtige Schauspieler und wir haben sehr viel geprobt. Der Maincast, die Jungs, also Leo Scheicher, Tom Gramenz, Jonas Dassler, Isaiah Michalski, Lena Klenke, die beiden Zwillinge, die Labisch-Zwillinge und so, die haben alle recht viel Zeit miteinander verbracht und was die vor allem, das haben sie einfach selber gemacht, die haben tatsächlich gewollt, dass sie auch alle zusammenkommen. Also weil sie natürlich eigentlich alle Freunde spielen, die dann aber halt durch diese Ereignisse auch zerrissen werden. Und irgendwie war das dadurch, dass die sich auch selber, glaube ich, alle so gerne mögen und zum Teil eben der Jonas und Tom ein Jahrgang in der Schauspielschule waren, haben die sogar noch ihre Freundschaft durchspielen können in den Szenen, wo sie absolut gegeneinander aufgestellt sind im Drehbuch und wirklich also sich aufs Übelste bekämpfen, merkt man immer noch, dass sie eigentlich eine Sympathie füreinander haben. Das ist irgendwie total schön.
Ist das ein Luxusproblem heute für euch Regisseure, dass wir so viele gute bis fantastische junge Nachwuchsschauspieler wieder haben?
Also an den Schauspielern liegt es auf jeden Fall nicht, wenn der deutsche Film nicht international bekannter wird.
Lars Kraume, herzlichen Dank.
Danke dir
auch. Das Schweigende Klassenzimmer, fantastischer Film.
Vielen Dank.
Reingehen und gucken.
Super, Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova.
Filmnews.
Vom Ersten Weltkrieg in die 80er. Was so erfolgreich ist wie Wonder Woman letztes Jahr, das bekommt natürlich eine Fortsetzung. Wonder Woman 2 startet Ende November 2019. Diesen Sommer ist Drehstart. Und langsam kommen auch immer mehr Details darüber hinaus ans Licht. Zum einen wird die Fortsetzung in den 80er Jahren spielen und zum anderen sollen auch die Gerüchte um Wonder Womans Gegenspielerin in Teil 2 Gestalt annehmen. Cheetah soll es angeblich sein, ein Name, der im DC-Universum von immerhin gleich vier Bösewichten getragen wurde. Im Fall von Wonder Woman soll es sich um die Version handeln, in der sie von Barbara Ann Minerva verkörpert wird. Eigentlich eine Freundin von Diana Prince, aka Wonder Woman. Doch wie allzu oft gibt es dann diesen einen doofen Zwischenfall und aus Freunden werden Feinde. So ist es wohl nun geplant. Wer Cheetah letztendlich spielen soll, ist dagegen aber wohl noch nicht klar. Angeblich war Emma Stone mal im Gespräch, die wird es aber nicht werden, sie hat abgesagt. Abgesehen von dieser Neubesetzung sind die alten bekannten Gesichter aus Teil 1 aber wohl wieder alle mit an Bord. Wonder Woman 2 also mit Cheetah und mitten im Kalten Krieg. Die Spannung steigt. Langsam. Noch eine Fortsetzung? Bitte sehr. Wer sich erinnert, eine Stunde Film konnte vor gar nicht allzu langer Zeit eine der Knetgummikünstlerinnen des Kinofilms Shaun das Schaf treffen. Da konnten wir uns selbst davon überzeugen, was für eine Höllenarbeit es ist, die Schafe den Bauern und den Hund in brauchbare Stop-Motion-Filmbilder hineinzukneten. Spätestens, nachdem sie mich dort selbst höchst fahrlässig an die Knete gelassen hatten und mein dreibeiniges Inklusionsschaf dabei herausgekommen war. Ob wir dazu wieder die Chance kriegen, wissen wir zwar noch nicht, was wir aber jetzt wissen ist, auch von Shaun wird es definitiv einen zweiten Teil im Kino geben. Inhaltliche Details sind zwar noch nicht bekannt, aber ein Startdatum zum im Kalender eintragen gibt es, den 26. September 2019. Ist wie Wonder Woman 2 noch ein bisschen hin, gut, aber nach der überragenden Qualität des ersten Shaun-Kino-Abenteuers, inklusive Oscar-Nominierung, kann man in diesem Fall gar nicht früh genug anfangen, sich vorzufreuen. Serienfans gut festhalten. Wir wissen, dass da viele von euch drauf gehofft und gewartet haben. Jetzt hat die Warterei und das Hoffen ein Ende. Die zweite Staffel von Jerks ist fertig und ab dem 29. März auf Maxdome verfügbar. Christian Ulmen und Fari Yardim wieder als sie selbst und als beste Freunde, die sich wie schon in Staffel 1 von einer Fettwanne in die nächste schubsen und schmeißen werden. Kleiner Vorgeschmack. Eine Massage wird zur sexuellen Belästigung, eine Motorradtour endet in einer Verfolgungsjagd und ein Tauchkurs gerät völlig außer Kontrolle. Außerdem wird Christian weiter versuchen, seine Freundin Emily von einer Heirat mit sich zu überzeugen. Zweite Staffel Jerks ab Ende März. Endlich.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Wenn in der Nacht von Sonntag auf Montag zum 90. Mal die Oscars verliehen werden, dann gucken wir natürlich ganz genau auf den 13 Mal nominierten The Shape of Water und ganz genau auf den eigentlichen, heimlichen, wenn auch nur 7 Mal nominierten Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, ist klar. Wir sollten aber auch auf Mudbound gucken. 4-mal nominiert und mit einer kleinen Sensation. Zum ersten Mal in der Geschichte der Oscars ist eine Frau in der Kategorie Beste Kamera nominiert. Zum allerersten Mal bei den 90. Oscars. Deshalb habe ich auf der Berlinale meine Chance gesucht und bei Berlinale Talents auch gefunden, nämlich mit den beiden US-Kamerafrauen Nancy Schreiber und Sarah Ross Samko. Nancy mit 68 Jahren eine Kameralegende, Sarah mit knapp 30 am Anfang ihrer Karriere. Ich wollte von den beiden wissen, ob es Frauen in dieser Sparte des Filmbusiness heute vielleicht immer noch mit am schwersten haben, sich gegen die Männer durchzusetzen, und habe eingangs mal gefragt, wie denn überhaupt so das Verhältnis von jungen Männern und jungen Frauen an den amerikanischen Filmhochschulen im Fach Cinematography ist.
What I'd like to know from both of you is when you started, how was the, I don't know, like an average female compared to your male colleagues? How did that change over the year? Let's start with you, Sarah.
Okay, well, Well, I can speak to actually the university that I went to, the AFI Conservatory. When I went to school there, I was one of seven in my class of 28, and it was the most that AFI had ever had. And since then, it's now gone to some years there's 50-50. So I definitely see a big change.
Okay. Nancy, in your case, when you started?
Well, I did not go to film school. I have a psychology degree, which I always laugh about because I think having that background has been very useful.
So
much of our job has nothing to do with the photography, unfortunately, and it's people management and how to deal with difficult people, often our dysfunctional families of film. So one thing about the film schools, just an aside, I've spoken at several of them, and I hope things are changing, but even when the numbers were higher, it was when women got out of school that they weren't giving the opportunities and in order to get paying work, many of them, at least in the States.
So as far as we know, that this is definitely not a question of quality, and it's not a question of going into the schools anymore. Is it still that simple that males want to work with males?
The studio movies, there's a lot of pressure, I think, for women directors, like Patty Jenkins, when it's a big movie, to hire a male cinematographer. On the lower budget films, I work with a lot of women directors, but no, it's been surprising how many women directors do not hire women.
I definitely have noticed that as well. I think one of our big problems is shifting the culture's perception of male and female identity, and like on a very basic level. I think what Nancy said about where women are perceived as less technical, maybe not as strong, maybe not as strong managers, and also an issue comes up I hear all the time about maybe the women have more family obligations, which I think is extremely unfair to both female and men, because we all have families, you know, lives and obligations, and that's part of everybody's job is finding balance between all that stuff. But so I think just like shifting perceptions on a very core level, and that's going to take time, but I think it's happening. Something I think is wonderful but has a bit of a dark side to it is the idea of a female cinematographer unto itself. Because I get jobs often because I am a female cinematographer, maybe because there's sensitive subject matter, or maybe because they want an all-female crew, or they want an all-female, which is fantastic, but I really am excited for the day when I'm hired because I'm the right cinematographer for the job and not because I am the right female cinematographer for the job.
Which is not only a film business problem.
It's a worldwide every industry issue. And yes, a few people are breaking through, but the numbers really have to increase.
Let's say zero would be a catastrophic situation for women in the business, and 10 would be the optimum, where we all want to go. Where are we from your perspective out? Where are we now, and how do we get to 10?
Ooh, that's a hard question, because my perspective on that changes by the day. Some days I'm extremely hopeful, and then something will happen, and I'll get sent back to... I'll realize how far we still have to go. Today, I've seen so many great female filmmakers in the Talents Summit with me, so I'm feeling a seven. But when I go home to LA, I might go back to three again. So that's changes. I mean, I think one thing that we've discussed in the IFCFC is that people changing the way they think about their hiring practices, because you'll find people who will make sure that they interview a woman just to diversify, but that will just automatically make them the outlier. But to actively try to bring in a number of female cinematographers, and if they can't find any or don't know any, you can reach out to Cinematographers XX, you can reach out to the ICFC. Like Nancy said, there are so many incredibly talented cinematographers with a lot of experience. And that's the other thing I think is the way we teach our children, it's hiring practices, it's solidarity, it's all these things.
50-50 by 2020 is one one thing that's being pushed in the states. So we know that 2020 is coming soon. So it may not be 50-50, but a lot of the agencies are trying to hire their agents 50-50. And the studios, they're getting better. And hopefully this will all help us cinematographers. And we just have to keep active. So action is the word.
Yeah. Keep going.
Great. Two women to look up to. Thank you, Sarah. Thank you, Nancy, for Thank the chat. It was a pleasure. Thank you very much.
Thank you.
Thanks. Da gibt's also noch eine ganze Menge zu tun auf dem Sektor. Vielleicht brauchen wir nach Pro-Quote Film und Pro-Quote Regie auch noch eine Pro-Quote Kamera, damit es für die Kamerafrauen ein bisschen besser läuft. Immerhin ist mit Rachel Morrison jetzt bei der 90. Oscar-Verleihung am kommenden Wochenende, Sonntag auf Montag, zum ersten Mal eine Frau nominiert. Die Frau hat Mudbound gedreht hinter der Kamera und ganz nebenbei noch diesen klitzekleinen Film, der gerade in den Kinos läuft, Black Panther. Da war Rachel Morrison nämlich auch Director of Photography. Endlich mal möchte man hinten dran hängen.
Hier werdet ihr zu Sparrows, zu Spatzen, zu Waffen in einem globalen Wettstreit um Macht. Jeder Mensch ist ein Puzzle aus Bedürfnissen. Ihr müsst erahnen, was fehlt, zu diesem fehlenden Teil werden, und sie geben euch alles. Zieht eure Kleidung aus. Dein Körper gehört dem Staat. Seit deiner Geburt hat der Staat ihn ernährt. Jetzt verlangt der Staat eine Gegenleistung. Du musst lernen, Opfer für ein höheres Ziel zu bringen. An deine Grenzen zu gehen und darüber hinaus. Und vergiss die sentimentale Moral, mit der du erzogen wurdest.
Kleiner, dreckiger Rausschmeißer für heute. Vielleicht erinnert ihr euch an den TV-Dreiteiler Der gleiche Himmel mit Tom Schilling. Haben wir seinerzeit auch hier drüber gesprochen. Da hat er so einen DDR-Romeo-Agenten gespielt, also einen dieser Stasi-Offiziere, die extra drauf geschult wurden, weibliche Informantinnen rumzukriegen, gerne auch im Bett. Genau so eine Rolle spielt Jennifer Lawrence in Red Sparrow, der am Donnerstag startet. Die Stasi war also nicht die einzige Geheimorganisation, die auf so eine Idee gekommen ist. Hier ist es eine Geheimabteilung des russischen Aufklärungsdienstes. Jennifer Lawrence spielt Dominika, eine ehemalige russische prima Ballerina, die nach einem Unfall ihre Karriere als Tänzerin aufgeben muss und per Zufall jetzt im Geheimdienst landet. Ihr Onkel ist nämlich dort ein ziemlich hohes Tier. Und schneller als sie Borscht oder Krimsekt sagen kann, hat der Geheimdienst ein Druckmittel gegen sie in der Hand. Sie muss also ein weiblicher Romeo-Agent in Russland, Red Sparrow genannt, werden. Ihr Job, sie soll sich an einen amerikanischen CIA-Agenten ranmachen, gespielt von Joel Edgerton, um die Identität eines russischen Doppelagenten ausfindig zu machen. Auch Dominikas Mutter ist in größter Sorge.
Ich werde ab jetzt für uns sorgen können.
Das musst du nicht tun.
Oh nein, was hast du getan?
Es tut mir leid. Ich habe dich immer vor ihm gewarnt.
Da, zu spät. Dominika hängt schon mittendrin, macht diese knallharte Profi-Flachlegerinnen-Ausbildung mit und wird ins Feld geschickt. Zwei Dinge an diesem Film, die ich überhaupt nicht verstehe. Zum einen, was soll dieser durch den ganzen Film geschleppte, schlechte und dadurch super nervige russische Akzent? 80% der Figuren im Film sind Russen. Was soll das die ganze Zeit? Ist völliger Schwachsinn. Zweite Frage ist, warum dreht Jennifer Lawrence so einen Film? Die war so abgegangen damals, nachdem diese privaten Nacktbilder von ihr im Netz geleakt worden waren, was ich völlig verstehen kann, zu 100%. Wenn du so prominent bist, muss das noch 1 Million Mal schlimmer sein, als wenn das einem von uns passiert. Aber warum dreht sie dann diesen Film, der von der Story her wirklich ein maximal durchschnittlicher Spionage-Thriller und bei weitem kein Meisterwerk ist, in dem sie viele und auch echt harte Nacktszenen hat? Und zwar richtig harte. Also wir reden so von Kategorie Hashtag MeToo-mäßig. Denkt sie, jetzt ist auch egal, weiß eh jeder, wie ich oben und unten aussehe? Das passt wirklich null zu allem, wofür sie die letzten Jahre nach diesem Fotoleak gestanden und auch hier öffentlich gekämpft hat. Es ist extrem strange. Zumal, wie gesagt, Red Sparrow jetzt kein neuer Winterspawn oder irgendwas ähnlich Hochklassiges ist.
Ihr könnt da reingehen ab Donnerstag, ihr könnt es aber auch wirklich gut lassen. Vor allem, ne, wenn ich schon anfange, nervt's euch. Dieser super nervige pseudorussische Akzent über 2,5 Stunden Film nervt extrem, was wirklich schade ist. Also macht ein Häkchen dran, geht in einen der anderen Filme. Was mache ich? Ich schicke euch jetzt trotzdem mit guter Laune aus der Sendung raus, denn nächste Woche sprechen wir mit Regisseur Christian Schwocho über dessen neue, sehr starke Serie Bad Banks. Habt ihr bestimmt schon Trailer von gesehen. Die ist ab jetzt schon in der ZDF-Mediathek, ab dem Wochenende dann auch im Fernsehen. Und nächsten Dienstag ist es eins unserer Themen. Könnt ihr euch drauf freuen. Bis dahin, macht's euch bitte schön, benehmt euch. Tom Westerholt sagt danke und tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.